Ciao a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wein mit Freunden, der Senti Vini Podcast.
Ciao, buongiorno.
Servus.
Buongiorno.
Hallo, hallo.
Yeah, man hört ihn.
Sehr gut. Ich liebe es auch, wie du immer Senti Vini. Du bist immer so richtig motiviert. Du steigst immer richtig motiviert in die Folge ein, Gianluca.
Aber das ist doch ein super schöner Name.
Ja. Also, wir sind in der nächsten Folge nach der Hausmesse. Und ich hoffe, ihr habt alle reingehört. Da haben wir 6 verschiedene Weine verkostet, sensationelle. Heute haben wir wieder einen Wein für euch dabei und reisen sensorisch wieder mal nach Italien, ins Piemont, also quasi ganz oben. Und im Studio heute für euch der Cossi.
Hallo.
Das war so. Hallo, Cossi. In so einer Vorstellrunde. Der Gianluca.
Ciao.
Der Benni.
Hallo.
Und ich. Meine Wenigkeit, Antonia. Genau.
Wenn wir es ganz genau nehmen, ist die Elli heute auch wieder da.
Und die Elli auf 4 Pfoten, genau.
Und der Stefan sitzt auch da hinten am Ende vom Zimmer.
Der Stefan sitzt auch.
Der stille Zuhörer partout.
Genau, der stille Gast.
Der stille Gast partout.
Stimmt. Sehr gut, genau. Und ich würde mal sagen, ich würde mich schon mal daran machen, den Wein aufzumachen, weil heute haben wir einen Wein dabei, bei dem es sich durchaus lohnt, ihn ein paar Minütchen früher aufzumachen und atmen zu lassen. Und würde in der Zwischenzeit gleich mal den Benni bitten, uns ein bisschen was über den Winzer zu erzählen.
Genau, heute gehen wir ins Piemont oder reisen ins Piemont und zwar in die namhafte Stadt Barolo, zur Kellerei Marchesi di Barolo. Und eine wirklich gute Freundin von Senti Vini von uns ist die Valentina, die ist die Tochter. Das ist die 7. Generation oder 6. Generation bereits von dem Traditionsweingut Marchesi di Barolo. Welches im 19. Jahrhundert klappt es?
Das klingt nach einer sehr alten Flasche, ne?
Nach einer teuren Flasche Wein.
Genau dieses Geräusch. Das mache ich auch extra langsam, weil ich das einfach schön finde.
Zelebrieren. Wir zelebrieren hier gerade, oder die Toni zelebriert hier gerade das Öffnen eines Barolo-Weins von der Valentina. Genau. Und Marchesi di Barolo ist das Weingut, was direkt in der kleinen Stadt Barolo oben drauf sitzt, neben dem Barolo-Museum. Und sehr geschichtsträchtig, im 19. Jahrhundert ist das Ganze gegründet worden von einer Frau, der Marchese Giulia Faletti di Barolo. Und die ist eigentlich geschichtsmäßig auch mit einer der Gründerinnen von dem Barolo-Wein. Also dadurch ist der Barolo-Wein entstanden aus der Nebbiolo-Traube. Genau, und nach dem Tod von der Dame hat die Familie Abona das Weingut übernommen und die Valentina ist jetzt die 6. oder 7. Generation, wo das im Familienbesitz ist und die eben das Weingut wirklich massiv voranbringen und recht geschichtsträchtig ist.
Man kann ja schon sagen, dass die ja mit einer der Begründer sind des heutigen Barolos und des Stils, ne?
Genau. Mhm.
Diese Marquise, genau, die das damals, Marquise,
das war ich falsch ausgesprochen.
Die, also schon war eine der Vorreiterinnen.
Ja, weil ich war auch mal vor Ort und mir hat man erzählt, dass bis Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre, das Ganze, also die Barolo-Weine eigentlich eher süß waren und dann erst trocken wurden.
Ach krass, das wusste ich nicht.
Weil es an der Traube lag oder liegt. Okay. Dass quasi erst dann mit dieser Familie die Art und Weise des Barolos oder der Verarbeitung verändert wurde, als dass der Königswein wurde. Deswegen nennt man den Barolo ja auch Wein der Könige.
Aha.
Und den Barbera hingegen den Wein der Prinzen.
Bauern.
Bauern.
Ja, ist ein bisschen wie ein Valpolicella, der Amarone.
Ist wie in München, genau, genau. Bayern und 60.
Der Amarone ist ja auch so, war ja den Reichen vorbehalten zu seiner Entstehungszeit. Und der Valpolicella, also der Basiswein, dafür war ja quasi auch eher für die etwas ärmere Bevölkerung. Na gut,
aber ich wollte gar nicht unterbrechen, es war nur ein Einwurf des Klugscheißers.
Aber ich habe noch eine kurze Frage. War der Barolo nicht dieser Wein, der auch so typisch in diesen Körben drinnen war? Oder ist es der Lambrusco gewesen?
Nee, das ist Lambrusco, das ist Chianti.
Strohkörbchen ist Chianti. Besser. Na dann.
Chianti und Lambrusco allerdings auch, ja.
Schon.
Ob jetzt der Nebbiolo, der Barolo früher auch im Basten, kann schon sein, weil vieles aus Italien natürlich gerade in den 60er, 70er Jahren
schon, gell?
So transportiert so worden
ist. Also
in der praktischen, in der 5-Liter-Flasche wollte ich gerade sagen. Hast du das Körbchen in die Ecke geworfen und gesagt, hey, warum liegt da eigentlich Stroh, gell?
Machen wir weiter im Thema. Genau. Und da sind wir jetzt und heute darf ich auch schon sagen, was für einen Wein wir trinken.
Ja, darfst du.
Den Barolo Sarmassa.
Mhm.
Und einen ganz besonderen Jahrgang haben wir diesmal, den 2016er.
Oh, wow. Genau. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich ihn ein bisschen vorher geöffnet habe und warum ich auch so vorsichtig und zart den Korkenzieher in diesen Korken reingedreht habe, weil gut, ich meine, es sind jetzt 8 Jahre, das ist jetzt noch nicht die Welt, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Weine richtig gelagert werden, in dem Fall liegend, speziell bei solchen Weinen wichtig, damit der Korken immer schön feucht bleibt und nicht brüchig wird, wenn er austrocknet, dann wird er durchlässig, dann kann der Wein oxidieren. Und da erinnere ich mich ganz kurz an eine Geschichte, als wir sehr, sehr alte Weine verkosten durften.
Das waren Brunelli.
Genau, und die leider keine Hebamme, nennt man das, dabei hatte. Die Hebamme ist dieses Gerät, das man rechts und links am Korken quasi dann vorbei, bei gerade so sehr alten Weinen, wo man damit rechnen muss, dass der Korken einfach schon gut durchgeweicht ist, sage ich jetzt mal. Und es war fast wie eine OP am offenen Herzen, muss ich sagen.
Na, es also, war wie eine Zangengeburt beim Kind, deswegen heißt ja auch Hebamme.
Ah, ja.
Nee, ist ja so. Ich hatte ja keine Hebamme, deswegen hatte ich dann quasi mit dem Korkenzieher, und da ist man schon ehrfürchtig, wenn man so einen tollen Wein aufmacht und einfach mal ein bisschen... ältere Weine trinkt. Gut, jetzt wie gesagt 8 Jahre, aber nichtsdestotrotz ein bisschen Ehrfurcht darf schon sein.
Ich will haben jeden Fall was Besonderes. Genau, du kannst ja währenddessen schon mal einschenken. Ja, ich erzähle noch ein bisschen was zum Weingut. Ich war vor ganz, ganz vielen Jahren das erste Mal bei der Valentina, und für die Hörer ein bisschen, um sich das vorzustellen. Das ist ja wirklich eine ganz kleine Stadt, eine ganz süße Stadt, kannst du eigentlich ein paar Minuten durchlaufen, und diese Kellerei ist wirklich so ein richtig altes, ja fast schon wie so eine kleine Ritterburg. Furchtbar alte Keller, in denen dann wirklich ganz alte Jahrgänge drin liegen. Das ist wie so ein kleiner Tresor, den die haben, wie so ein Kerker. Und da nennen die das ganze Museum oder Bibliothek, Barolo-Bibliothek. Und da hat die Valentina und die komplette Familie wirklich seit 1900 irgendwas Weine, also die Jahrgänge liegen.
Wahnsinn.
Das sieht richtig abgefahren aus, also komplett die ganz alten Logos noch, oft sind auch die Etiketten komplett zerfallen, und haben eben da recht viel und also sehr, sehr viele Flaschen, die sie lagern und bei gewissen Veranstaltungen dann immer wieder aufreißen, weil gerade so solche Weingüter oder so Barolos sind ja gerade in der Fachpresse oder auch bei Profis recht interessant, ja, da die Evolution zu merken. Und wenn es da natürlich irgendwie von den 80er Jahren, 60er Jahren oder von 1902 irgendwie so eine Flasche Wein noch aufmachst, die natürlich alles an Farbe grundsätzlich verloren hat und jetzt nicht super gut schmeckt, wenn es direkt aufreißt, aber man kann halt den Wein grundsätzlich noch trinken. Das hat natürlich nichts mehr mit Genuss zu tun, wie wenn wir den wunderbaren Barolo jetzt trinken, aber abgefahren, dass natürlich irgendwie ein 100 oder 120 Jahre alter Wein nicht komplett einfach Essig geworden ist.
Ja, ist so krass.
Ist schon abgefahren.
Ne? Und wenn die Farbe komplett verändern, also wenn so ein Wein irgendwie dann fast schon orange ins Glas fließt, dann ist das ja überhaupt gar kein Problem. Also das ist ja eigentlich das Schöne, dass gerade aus dem Ausland oft Weine dann reklamiert werden, wenn die irgendwie 50, 60 Jahre lagern und dann sind die auf einmal orange, dann werden die reklamiert, aber es ist genau so, wie es sein soll.
Genau. Wir können es übrigens posten, ich zeige euch das mal. Hier ist so ein Bild, wo ich habe, da habe ich ein Foto in dieser Bibliothek gemacht.
Hast du ein Buch gelesen?
Habe ich ein Buch gelesen, genau. Ja. Ein Weinbuch. Nee, das ist echt abgefahren. Ihr seht, das sind halt so ganz alte, verrostete, fast schon wie ein Kerker, wie ich gesagt habe. Und da sind eben die Weine liegend.
Wahnsinn. Ja, das ist natürlich lässig.
Also beim Einschenken war ich jetzt schon sehr überrascht. Über die Farbe,
gell?
Ich dachte so, oh, ich glaube, der ist nicht gut, aber...
Wir steigen aber noch nicht ein in die Verkostung, wenn ich habe nämlich eine kleine Überraschung wieder für euch mitgebracht quasi. Wir scheuen ja immer keine Kosten und Mühen, um euch ein bisschen italienisches Flair aus der Winzerfamilie hier in den Podcast zu bringen. Und deswegen übergeben wir jetzt das Wort an die Valentina, und genießt es ja.
Good morning to our friends at Sentivini and all the listeners at Sentivini Podcast. Benny and I are friends, most importantly, and working together for many years. We are very proud that Sentivini is representing our wines in the Munich area. I'm Valentina Bona, part of the family owner of Marchese di Barolo. And today we are going to talk about our Barolo Sarmassa. Sarmassa is a very special vineyard in the center of the town of Barolo, the town where our family lives and has been making wine for 6 generations now. We own the most historic winery, the one where Barolo was born, as the wine that we know today. In Sarmassa is still one of our most representative items. The vineyard is compact, stony in terms of soils, with a southeast exposure around 330 meters of altitude, all elements that allow for one of the most rigorous, vertical and long in his experience, Barolos. Very authentic with a super rich and grippy, but at the same time, extremely elegant tannin. A Barolo, which you can enjoy now, or after many years, as it can age beautifully for a very long time, representing the true identity of what the appellation of Barolo is.
Ja, das ist immer schön, wenn wir einen authentischen Gruß aus Italien oder aus dem jeweiligen Land dazu bekommen. Und ich vermute mal, dass wahrscheinlich hier alle des Englischen mächtig sind, aber vielleicht darf ich trotzdem mal kurz zusammenfassen, dass sie halt sehr glücklich darüber ist, quasi mit Santivini auch nicht nur einen Vertriebspartner, sondern auch fast schon eine Freundschaft zu haben und dass wir die Weine eben hier vertreiben dürfen im Münchner Raum und dass die Sarmassa, dieser Weinberg Sarmassa eben eine ganz besondere Lage für sie ist, einfach auch von den Böden her. Da leben sie auch, also ganz in der Nähe, dieses Sarmassa ist da auch ganz in der Nähe und dass sie eben schon 6 Generationen jetzt sind, das hatte der Benni ja vorhin schon erzählt und sehr stolz auch auf dieses geschichtsträchtige Weingut sind und in diesem wichtigsten Weinberg Sarmassa, weil er sehr steinig ist, also die Erde ist sehr, sehr steinig, sehr karg, das einfach prädestiniert ist für den Nebbiolo, von der Ausrichtung her eben Südost, also ist auch einfach perfekt für so einen Rebstock, von der Sonneneinstrahlung dann her, das ungefähr auf 270 Meter liegt und dass durch diesen Weinberg und durch diese kargen Steinböden dort eben ein sehr griffiges, aber durchaus elegantes Tannin in diesem Wein vorhanden ist und dass man ihn durchaus jetzt sehr gerne genießen kann, aber eben auch sehr, sehr lange lagern. So, einmal kurz zusammengefasst.
Vielen Dank, Antonia.
Ja, sehr gerne. Entschuldigung.
Also, das ist wirklich das Parolo-Gebiet.
Ja, man weiß es ja immer.
Ja, nicht, ja, ja.
Also es ist ja jetzt auch nicht unbedingt, weil auf Italienisch wäre es zwar auch schön gewesen, aber ich liebe ja, wie Italiener Englisch sprechen, die hängen einfach überall
okay,
ein E dran.
Ist okay.
Ja, aber das sind auch die ich am meisten verstehe dann, ne,
Friends,
auf Englisch.
Ciao Benny.
Ciao Benny.
Ich liebe es. Einfach gibt einem gleich so ein bisschen italienischen Flair rein.
Ja, ciao Benny vor allem, ciao ist Benny. Der englische Flair.
Wisst ihr übrigens, die beste Lagerung überhaupt für Weine, gerade wenn man sagt, man will so einen Wein lange, lange, lange aufheben, wäre tatsächlich am Meeresgrund.
Was ja auch schon gemacht wird. Ja. In Ligurien.
Absolute Stille.
In Ligurien gibt es da jetzt viele, viele, sag mal, Pilotprojekte noch, wo Flaschen versenkt werden auf so und so viel 100 Meter. Und dann kannst du die meist online ersteigern. Du musst jede einzelne Flasche ersteigern. Also es gibt keinen regulären Verkauf, wo dann wirklich Muscheln und Algen und alles noch dran sind. Genau. Ich habe eine im Keller bei mir.
Wow. Natürlich.
Ich habe mir eine geholt.
Warum wundert mich das nicht?
Und irgendwann hole ich sie raus. Ich weiß aber noch nicht, für welchen Anlass.
Ja, ich hoffe, da werden wir dabei sein bei dem Anlass.
Ja.
Ein Schaumwein.
Ich Schaumwein. Vermute, der Anlass wird mal um 5 Uhr in der Früh sein.
Oh Gott.
Ganz besonders.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich habe ein bisschen bessere Weine. Ich habe ja verschiedene Weine zu Hause. Ich habe die Saufweine, die sind jederzeit zugänglich und die kannst aufmachen. Ciao.
Das ist schlau.
Dann habe ich bessere Weine, auch weiß, die sind zugänglich, aber nicht kalt. Das heißt, ich muss zweimal nachdenken, ob ich das jetzt trinken könnte.
Sehr gut.
Und dann habe ich Weine, die liegen im Keller.
Liebe ich.
Da komme ich ran, aber das ist viel zu viel Aufwand. Ja. Und jetzt kommt Kategorie 4, Don't Touch. Ich habe Weine in Holzkisten vernagelt, dass ich wirklich nicht rankomme.
Aha, das ist schlau.
Mhm. Das ist
wieder mal so ein
selber.
Smarter Cossi-Move.
Ja, ich komme nicht ran. Also ich muss halt wirklich die Kiste aufbrechen und das würde ich in so einem Moment, wenn es unklug wäre, sie zu trinken, nicht machen.
Ja, das sind so diese Momente, wo man einfach schon einen im Tee hat und dann kommt so dieser Gedanke, ja, wir sind einfach zu alt, um schlechten Wein zu trinken und dann reißt du irgendwie so eine Pulle auf und kannst sie einfach gar nicht mehr genießen. Deswegen, das ist sehr, sehr schlau, dein Konzept.
Ja. Darfst du aber Benni nicht einladen, weil du weißt ja, wie gut er im Keller mit Kisten umgehen kann. Wenn man auf Instagram so die Videos sich anschaut.
Die vernagelten Holzkisten werden für
auch
Benni keine Hürde.
Auch die reißt er dir noch auf um 5 Uhr in der Früh.
Mit der Axt.
Mit der Axt.
Da kommt der Benni mit der Axt. Jetzt ist ja dann auch Halloween. Gehst du dann auch als Bernardo Senti verkleidet mit der Axt los?
Als Axt bin ich unterwegs.
Axt, Holzkisten, Aufreißer. Na sehr gut. Also wenn ihr das wissen wollt, worüber wir da reden, wenn der Benni mit der Axt Kisten aufmacht, dann schaut gerne mal auf Instagram auf Santivini, auf die Santivini-Seite. Mhm. Unsere Seite vom Podcast, wenn wir jetzt gerade eh schon bei der Plattenwerbung angekommen sind. Wein mit Freunden. Wir haben ja in der letzten Folge ein schönes Weinpaket für euch gehabt. Diesmal haben wir aber diesen Wein für euch. auch trotzdem rabattiert mit 10% mit dem Code Wein mit Freunden. So, aber zum Preis kommen wir später. Jetzt starten wir mal.
Dürfen wir endlich. Antonia, du hast mich noch nie so lange warten lassen.
Ja, das tut mir leid, stimmt. Ja, aber sorry, weil da gibt es halt auch einfach viel drüber zu erzählen.
Okay.
Wir fangen an mit der Farbe. Ihr schwenkt schon alle. Ich würde starten mit der Farbe. Und das würde ich jetzt wirklich gerne, wenn du nicht böse bist, dir überlassen, Gianluca, weil ich weiß ja, warum er die Farbe, die er hat. Wie würdest du die Farbe beschreiben?
Ich finde, es hat so einen Karamell-Touch ist mit dabei. Es ist so ein was Bräunliches, hellbräunlich, würde ich mal sagen. So, wenn man es jetzt sich so anschauen würde, würde man sagen, abgestanden rot.
So Ziegel.
Ganz krass gesagt.
Denkt man an Ziegelstein.
Ja.
So ein Ziegelrostrot.
Und so ein Erdton ist mit drinnen.
Ja, absolut. So, jetzt
also was ganz Spezielles.
Wissen wir natürlich, dass solche Weine recht lang im Holzfass ausgebaut werden.
Das heißt viel Tannin, oder?
Das Tannin wird im Holzfass eher abgemildert. Du musst dich immer erinnern, dass das Tannin aus der Schale kommt, aber der Traube, aber die Farbe, die kommt durchaus aus dem langen Holzfassausbau.
So. Ich habe nur gerade aus Versehen am Mikro gerochen statt am Glas.
Auch okay.
Weil ich mich schon so freue, das jetzt zu trinken.
So, dann Geruch.
Wow.
So, wer mag? Wer will, wer mag? Wer hat noch nicht?
Ich finde Lakritze intensiv.
Ja?
Also sehr Lakritz parfümiert, würde ich den jetzt nennen auch, ne? Diesmal habe ich nichts reingesprüht, Antonia.
Ja, was noch?
Vanille.
Vanille? Bei Holzfass bin ich mit Vanille immer einverstanden.
Ja.
Aber schon natürlich auch sowas, was dunkelkirschfruchtiges, oder?
Aber auch für mich so ein bisschen Sherry. So ein Sherry.
Ja, ich bin rote.
Ja, perfekt. Ja.
Aber ich bin auch bei so reifen Pflaumen.
Ja, genau, Pflaumen.
Und was ist es, was so beißt in der Nase? Jetzt nicht unangenehm, aber es ist schon sehr... Stark, was könnte das sein? Der Alkoholgehalt oder Pfeffrig. Ist es irgendwas?
So ein bisschen pfefferartig, ja, schon so grün.
Ja, also diese bisschen oxidierten Noten, die ihr habt, wenn du sagst Sherry, so ein bisschen eben Oxidation, das haben wir, ihr müsst wissen, Barolo, der muss 38 Monate lang reifen, bevor er überhaupt auf den Markt kommen darf und davon mindestens 18 im Holz. So, und deswegen haben wir da natürlich einfach wirklich eine lange, lange Zeit im Holzfass und ein Holz ist ja nie... Das atmet ja. Also ein Stahl, wenn du den Wein ewig im Stahltank, also es nennt sich dann inert, dann hast du da keine, da passiert nichts groß, der hat keinen großen Zugang zu Sauerstoff, deswegen tut sich da nichts. Während bei Holzfassreifung, 18 Monate ist schon eine Ansage, hast du natürlich, also ein Minimum von 18 Monaten hast du natürlich eine, schon da passiert was, ja. Da hast du schon so Tertiärnoten drin, so karamellig.
Lakritze, ja, finde ich auch.
Gar nicht so karamellig, eher so Lakritze.
Ja, bin ich auch dabei, ja. Aber wenn du ganz so drunter hat er schon, der hat schon auch so, fast schon wie so ein Kirschlikör, so ein, oder? So was voll, Kirschsaftiges, ja. Aber schon sehr alkoholstark. So, dann probieren wir mal. Cheers. Salute.
Gianluca.
Gianluca.
Wow. Mega. Ich liebe es.
Bumm.
Da passiert was.
Bumm.
Opulent.
Da bin ich daheim.
Der Kossi würde wieder sagen, voll auf die Fresse.
Naja, mitten ins Gesicht, ja.
Mhm.
Also, fruchtig, würzig, intensiv, der ganze Mund.
Das ist Wahnsinn.
Es wird eingenommen, bis hinter an Gaumen.
Ja.
Auch beim Runterschlucken.
Deswegen tut man sich manchmal so schwer, plötzlich wieder weniger gereifte Weine zu trinken. Wenn du sowas trinkst, schmeckt heute zumindest den ganzen restlichen Tag alles, was wir noch probieren werden. Weniger gut.
So, und wie lange hat der jetzt geatmet im Glas? 10 Minuten?
Schau mal, 17
da
Minuten.
Da merkst du,
17 Minuten, genau.
Genau, da merkst du, dass bei dem ein Dekanter schon wichtig wäre. Aber Achtung zum Thema Dekantieren. Je älter der Wein, desto besser wäre es,
nicht
diese großen Dekanter mit der großen Oberfläche zu nehmen, sondern maximal für wirklich wenig Sauerstoff wie möglich, diese geschwungenen, zum Beispiel von Riedel, diese, die man so kennt, was quasi fast schon wie so ein Schlauch ist, oder?
Na, der Maxi nennt sich Cobra.
Cobra, Entschuldigung, wie eine Schlange, genau, also so ein, aber auf jeden Fall so eine Schlauchform.
Genau.
Und
bei älteren Weinen ist auch nicht so schlau, den so stürzend
gar nicht
zu dekantieren, weil du den Wein natürlich dann eher kaputt machst, wenn du Pech hast.
Da dekantierst du in erster Linie
langsam,
damit der, genau, damit der ganze weg. Satz, das Segment, weil, Sediment, weil du hast natürlich, wenn du so einen alten Wein lange lagerst, deswegen stellt man den dann auch so eine Stunde vorher aufrecht hin und dann lagert sich das ab.
Aber da muss ich ja fast erstmal kurz den Antonia Reich spielen. Dekantieren wir jetzt diesen etwas jungen Barolo oder karaffieren wir ihn?
Dekantieren.
Was ist karaffieren?
Karaffieren ist viel Sauerstoff. Das ist so, in eine Karaffe schüttest du einen jungen Wein mit Schmackes rein, damit er schön Sauerstoff kriegt, damit er lebendiger wird. Und dekantieren.
Wobei der vom Weinstein befreien.
Ist, genau.
Dekantieren. Also das ist dekantieren, aber in diesem Fall, der ist ja jung, verhältnismäßig.
Ja,
okay. Den könnte man also auch karaffieren.
Den könnte man karaffieren, aber zu viel Sauerstoff auf einmal würde ihm, glaube ich, auch nicht gut tun.
Mhm. Das ist etwas, finde ich, was so fehlen würde auf den Etiketten hinten. Ne?
Vielleicht please ein kleines
Zeichen, wo slowly. Man wüsste, ja, wo man wüsste, wie man den behandeln soll.
Das wäre eine responsibly. Idee.
Und das ist auch, also je älter der Wein übrigens, das geht beim Öffnen schon los, niemals so den Korken mal so rausreißen, sondern die öffnet man ganz langsam, einfach immer nur mit so einem leichten Pfft-Geräusch. Ja, das ist halt einfach, dass der nicht, viele Weine sind dann, wenn ihr den jetzt weglegt, so. Also wir haben hier Jahrgang 2016, wenn ihr euch den jetzt kauft und in den Keller legt, in korrekter Lagerung oder auf dem Meeresgrund, wo es euch am besten gefällt, liegend, kühl, Ruhe, es klingt immer nach einem Witz, aber Wein mag tatsächlich auch keine Erschütterungen oder großartigen Lärm, was eine ständige Vibration bedeuten würde, dann müsst ihr den wirklich vorsichtig öffnen, weil dann hat er so lange keinen Sauerstoff gesehen, weil in der Flasche ist er ja jetzt eigentlich relativ sauerstofflos verschlossen, dass der ganz zart an den Sauerstoff herangeführt werden möchte. So,
genau. Das ist ja ein bisschen so das Phänomen Pinot Noir und Nebbiolo, die wirklich dafür gemacht sind, liegen zu bleiben, problemlos bei guter Lagerung 20 Jahre und wirklich immer besser werden. Mhm. Und ich möchte noch so einen kleinen Irrtum mal kurz hier ansprechen oder so einen Irrglaube.
Irrigen.
Barolo ist nicht gleich Barolo. Jeder Barolo ist aber DOCG, heißt aber nicht, dass jeder Barolo ein guter Barolo ist, weil die einzelnen Barolo-Lagen, so wie heute, wie heißt der Kamerad?
Sarmassa.
Die Barolo-Lagen wiederum sind nicht deklariert. Das heißt, die Lage sagt gar nichts darüber aus, wie gut dieser Wein tatsächlich ist. Also nicht vom Konsortium festgelegt. Jeder Barolo ist ein DOCG aus dem Gebiet, aber der Winzer macht den Unterschied aus. Das heißt, es kann ein Barolo aus einer Lage im Barolo-Gebiet rauskommen und ihr könnt trotzdem enttäuscht sein.
Genau, also es gibt, also um es klarzustellen, es gibt verschiedene Berge. Das ist ja dieses lange Gebiet, was unter UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und in dem lange Gebiet kann man Nebbiolo anbauen, wie im ganzen Piemont. Und es gibt, ich glaube, 11 Gemeinden, wo ein Nebbiolo ein Barolo werden darf. Und da, was du, glaube ich, meinst, man hat ja kleine Bergchen, wo du wirklich innerhalb von ab und zu einer Viertelstunde oder 10 Minuten rumlaufen kannst. Und dieser ganze Berg ist Nebbiolo zum Beispiel von 10, 15, 20 Winzern. Aber die Südlage zum Beispiel
ist für genauso
ein Barolo DOCG wie die Nordlage.
Ja.
Das ist ein bisschen, von daher, Barolo ist nicht gleich Barolo. Von daher macht tatsächlich da wirklich die Winzer aus und die Namen, die sich erarbeitet haben und dann eben von dem jeweiligen Winzer der Name vom Barolo, wie in dem Fall der Berg.
Es ist ja in Deutschland beim VDP anders, da haben wir die einzelnen Lagen nochmal dann
genau,
die erste Lage oder Siegel oder nicht, genau. Das hast du in Italien ja nicht, da hast du nur, das Gebiet ist DOCG, aber nicht die einzelnen Lagen wiederum, wie es in Deutschland im VDP festgelegt wurde.
Deswegen gibt es so viele verschiedene Barolis, wie man sagt.
Barolis, genau. Barolis. So
Baroli,
nennt
man sie. Baroli, Baroli, Baroli.
Barolis.
Ja. Ganz schön komplex.
Ja, ja.
Der Barolo. Also, aber auf jeden Fall ein Barolo del Comune di Barolo ist schon die Benchmark, oder?
Absolut.
So, genau,
kann man sagen. Dann gibt es ja jetzt nur mal als Beispiel.
Serra
Lunga, d'Alba, dann aber Monforte d'Alba. Genau. La Morra. Also, aber da geht es dann schon. Wir haben heute einen Comune del Barolo. Aber jetzt muss ich mal kurz einhaken, weil der Gianluca vorhin gesagt, es wäre doch eigentlich mal schön, wenn auf dem Rückenlabel irgendwie steht, wie man mit diesem Wein richtig umgeht. In Teilen ist das hier tatsächlich der Fall.
Ach,
weil
toll.
Da steht zumindest, in welcher Temperatur du ihn servieren sollst, nämlich 18 bis 20 Grad.
Okay.
Weil man sagt ja immer Raumtemperatur, heute ist ja eine Raumtemperatur deutlich anders als vor, ne? Als die Raumtemperatur für den Wein erfunden wurde. Heute haben wir ja alle so gemütliche 21, 22, aber Raumtemperatur definiert eigentlich 18 Grad.
Was immer übrigens ganz wichtig ist, weil es immer zu warm ist.
Ja, natürlich.
Also Wein aus der Wohnung, Rotwein in der Wohnung haben und dann trinken, ist immer viel zu warm.
Und es steht drauf, Conservazione Bottiglia, also wie man die Flasche richtig aufhebt, liegend. Also da ist schon ein bisschen was drauf. Und das richtige Glas. Und das ist nämlich das klassische Burgunderglas.
Genau.
Übrigens, apropos Form.
Das heißt, wir haben jetzt gerade alles falsch gemacht.
Wieso? Ja, wieso die Form?
Die Flasche stand im Regal, wir haben kein Burgunderglas und wir trinken
ihn. Die Flasche lag, die habe ich aus dem liegenden Lager, aus dem Keller geholt.
Okay,
die habe ich auch sehr. Deswegen die Flasche lag. Ach so,
Showflasche.
Ach, nicht die Showflasche, okay.
Genau, wir haben ja vorne nur Showflaschen, genau. Und deswegen.
Wir haben schon. Wir haben ein ordentliches Glas.
Ja, das Glas ist
ein Universalglas.
Ganz kurz, für den Genuss ist das Burgunderglas richtig, aber für eine Verkostung ist dieses bisschen Zylindrische, was wir hier haben, sogar besser, weil es die Aromen in der Nase bündelt. Deswegen machst du eigentlich Verkostungen immer lieber aus so einem zylindrischen Glas, was nach oben so ein bisschen zugeht, was beim Wahrnehmen der Aromen hilft. Es wird dann nur, wenn der Wein sehr alkoholstark ist, wird es halt mit dem Alkohol ein bisschen krass.
Hasse ich übrigens.
Was denn?
So kleine Gläser.
Diese?
Nee, die nicht, die sind groß, aber die, wo du gerade meinst, die zylindrischen, die kleinen Gläser von
Nein,
diesen kleinen
die meine
Verkostungen.
Ich meine ja das. Scheiße. Ich meine ja das, dieses, wir haben ja hier von Spiegelau, was auch mittlerweile zu Riedel gehört, wenn ich richtig weiß.
Zu Santivini.
Genau, und haben mit Santivini eben unsere Gläser sind, das ist eine zylindrische Form, diese kleinen Verkostungsgläser finde ich auch für den Arsch. Aber das hier ist ja trotzdem nicht oben offen, sehr weit geöffnet, aber für den im Genuss würde ich weite, offene
Gläser.
Genau,
also für die Hörer, ein breites Glas nehmen, bei so einem schweren Rotwein oder beim älteren Rotwein ist immer gut, viel Luft.
Okay, und bevor ihr euch jetzt hier gleich dann irgendwie noch mit Wattepädchen verhaut, okay, ich wollte noch zum Wein was dazu sagen.
Ja, sag mal.
Ich bin ja hier so der stille Zuhörer und Genießer.
Auch
stiller
Gast.
Ich finde, also auf der erste Schluck, den ich genommen habe, das war schon sehr spannend. Jetzt, finde ich, hat er sich sehr schön entwickelt. Beim dritten, vierten Schluck, finde ich, ist er viel weicher. Also man merkt, der hat sich entwickelt. Ich habe so ein bisschen was Nussiges,
vollkommen
richtig, wenn ich trinke. Und ich finde so dieses, vielleicht nicht das Vanillige, aber so dieses ganz, da ist irgendwas ganz Zartes, Weiches, was schmeichelt. Also es ist
sehr
angenehm.
Der hat fast ein bisschen Veilchen jetzt.
Ja.
So was bisschen, der kriegt so was leicht Florales jetzt, finde ich.
Also man sollte, glaube ich, so ein bisschen warten, weil dann entwickelt sich der nochmal zu einem richtigen schönen Wein.
Und da wissen wir jetzt auch, was gemeint ist, wenn es heißt, es ist schon, man weiß, wenn du auf einer Weinmesse 20 Barolos hintereinander wegverkostest und nichts dazu isst oder so, dann unterhältst du dich 2 Stunden nicht mehr, weil dir das Zahnfleisch einfach festklebt an den Zähnen, also die Lippe. Aber der hat wirklich ein elegantes Tannin. Wow.
Sehr
also,
schön,
das
toll.
Ist an Eleganz nicht zu überbieten fast. Also,
hast du sehr schön gesagt.
Weil wir haben ja durchaus auch schon mal, wir hatten ja auch schon mal Nebbiolo in der Folge, der hat dann deutlich
absolut
rasseres Tannin. Ja. Also der hat ja wirklich ein sehr, sehr elegantes, angenehmes, seidiges Tannin. Ne? Also dafür ist der Nebbiolo, welchen Wein macht man aus Nebbiolo? Außer, also gibt ja Nebbiolo, wenn das auch so heißt. Dann Barolo und?
Barbaresco.
Genau, haben wir glaube ich vorhin auch schon gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr. Und was ist aber noch typisch aus dem Piemont Rot?
Barbera.
Gibt es auch Asti und Alba.
Sind
aber
zwei
auch
Städte.
Sehr schöne Weine. Ja. Genau. Aber wir bleiben jetzt hier beim Barolo. Ist jetzt auch nicht für jeden, oder?
Genau. Nee. So, Barolo ist jetzt nicht so der gängigste Wein, auch für die Hörer. Also es ist schon eher was, wo du dich schon ein bisschen reingetrunken haben musst, finde ich jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe mich in meinen ersten Jahren extrem schwer getan. Also ich bin eher so über diese Amarone, also über diese fetten, eher fruchtigen Weine irgendwie zum Rotwein gekommen. Und da gibt es auch solche und solche. Aber vom Grundsatz her ist natürlich so ein Barolo schon richtig was richtig handig. Also Nebbiolo ist, wie du schon sagst, eine zickige Rebsorte, recht handig.
Kann ich auch noch einen Schluck haben?
Rally.
Das ist so
aber
toll.
Nicht über das
über mich kippen, ne?
Kastendingsbums drüber.
Kastendingsbums?
Genau, aber für einen Fall, ich würde noch einen Schluck nehmen, logisch.
Sehr schön.
Sehr gerne. Genau, von daher also schon ein sehr edler Wein. Jetzt auch gerade, um in die Weihnachtszeit zu starten, ist das natürlich ein Barolo, ein richtig toller Wein. Dann auch zur Weihnachtszeit.
Auch ein tolles Geschenk.
Ja, das ist so ein, ich gönn mir mal Wein.
Genau.
Ne?
Das ist entweder ein Sammlerstück oder ein schönes Geschenk natürlich, weil du was Gescheites mitbringst. Barolo ist ja schon der König der italienischen Rotweine.
Absolut.
Nicht nur vom Preislichen her, sondern auch natürlich von der Wertigkeit.
Vielleicht können wir mal kurz genau diesen Übergang zum Preis machen, weil ein junger Barolo kostet ja gar nicht viel Geld. Das heißt, wenn du etwas verschenken möchtest, was noch nicht viel Geld kostet, mit dem Hintergrund, dass die andere Person das weglegen kann, sollte, muss, ich kann dann wieder einen Tipp geben oder wiederholen, vernageln, dann ist das ein super geiles Geschenk. Aber wo sind wir denn jetzt hier?
Also der kostet jetzt bei uns online zumindest 55,50.
Sehr schön.
Ja, nee, weil.
So. Und der hat er verdient.
Ist ja auch übrigens schön, wenn man jemandem, der 2016 geboren ist, so einen Wein schenkt. Und der kann den dann zu seinem 18.
Voll geil, ja.
Das hat man ganz
also
oft
sowas
übrigens.
Ist schön.
Genau. Habe ich auch gehabt. Habe ich auch gehabt, tatsächlich.
Ich auch, und mein Vater hat ihn dann falsch gelagert und dann war er Essig an meinem 18.
Also scheiß auf Riester-Rente oder sonst was, holt euch ein Barolo.
Ich habe ein Tignanello.
Weininvestment macht Sinn. Ist so.
Ja, denke ich und auch.
Ein Tignanello aus 88. Deinem Geburtsjahr. Spinnst du? Sag mal, er hat einen so Schaumwein auf dem Meeresgrund gelagert, ja. Ein Tignanello von 88, da müssen wir uns ranhalten an den Kossi, wenn wir mal geiles Zeug trinken wollen.
Auf jeden Fall.
Also ich. Und wann machst du den auf? Was ist dein Plan? Den 88er Tignanello.
Der ist nicht vernagelt, deswegen vermutlich irgendwann mal in der
Nacht. Da war mein Vater.
Wenn der Benni mit der Axt mitkommt.
Da war mein Vater noch klüger, er gibt den mir nicht.
Ach gut. Süß. Aber bis wann? Was ist
wir haben jetzt mal drüber geredet, dann hat er immer wieder einen Grund gefunden, warum er ihn vergessen hatte.
weil er ihn nämlich ausgetrunken hat.
Also, ich habe die Flasche mal gesehen. Also sie hat mal existiert tatsächlich.
Oh Mann, ja, aber
ja.
Betonung auf hat.
Ja, das ist eigentlich ein gutes Thema. Semi senti, deviamo parlare.
Oh. Deswegen.
Naja.
Aber haben wir noch einen 88er? Weil man muss jetzt sagen, diesen Keller hier.
Ich habe 86, glaube ich. Und ich hatte mal
frisch
aus den 90er Jahren, glaube ich.
Ja, aus meinem Jahrgang gibt es, glaube ich, nichts mehr. Die sind alle über dem Berg.
1991 haben wir nichts da. Ne?
Aha.
Schön wär's. Aber da kann ich euch auch nur wieder einladen. Nicht nur, dass ihr natürlich bei David und Memo in der Vinothek mit Wein mit Freundencode hier auch irgendwie 10% bekommt und euch da auch hervorragend beraten lassen könnt und auch hin und wieder mal was probieren. Wenn ihr in der Nähe von München seid und uns mal besuchen kommt, dann bittet mal ganz lieb, wenn wir einen guten Tag haben, haben wir diesen kleinen Raritätenkeller, diesen geheimen, wo nicht jeder unbedingt immer reinkommt und da liegen so ein paar schöne, nette Sachen rum. Und vielleicht können wir euch da ja mal rein entführen.
Genau, bringt doch eure Jahrgänge mit. Wir kümmern uns dann um sie.
Ja, das wäre ich auch mal, oder?
Ja, wenn ihr volljährig seid, dürft ihr sie gerne mitbringen. Darunter habt ihr eh noch nichts.
Das ist eigentlich doch überhaupt die Idee. Wenn ihr noch nette Jahrgänge im Keller habt, lagert sie bei uns und wir passen drauf auf.
Und wir sagen euch, ob er irgendwann trinkreif war.
Genau.
Ah ja, betreutes Trinken wieder mal.
So, deiner war noch nichts, tut mir leid.
Aber wie der Gianluca ganz richtig gesagt hat, Riester-Rente und das ganze Zeug, also Wein, sich schöne Weine zu lagern aus tollen Jahrgängen, macht wirklich Sinn. Also
genau, also wenn man das als Weininvestment irgendwann mal sehen will, ist natürlich ein Barolo oder gerade so Bolgheri-Weine aus Toskana eigentlich die Anlegestrategie dahinter, weil die einfach natürlich ganz lange reifen können.
Der Wein wird immer besser pro Schluck.
Weißt du, was noch wahnsinnig schön ist? Die Tropfen.
Ja, die Kirchenfenster sind extrem.
Sehr edel.
Super fein.
Sehr intensive, das heißt Kirchenfenster nennt man das.
Oder Tränen.
Der Alkoholgehalt.
Tränen.
Auch, ne?
Tränen ist für mich so negativ.
Kacheln sind es auch.
Okay. Kirchenfenster ist für dich voll positiv, weil du so gläubiger. Okay, Kirchengänger bist. Gut. Freuen wir uns? Wissen wir das jetzt auch? Genau.
Also das ist was
Vorhänge kann man auch sagen.
Ich glaube, Barolo ist immer ab 14, so 13, 5 geht es immer los, oder? Hätte ich jetzt mal einfach gesagt.
Genau.
Das ist super. Ja. Und ich finde 14,5 ist auch noch der richtige Alkoholgehalt, dass der nicht zu anstrengend wird, oder? Also ich finde, irgendwann wird es ja dann auch einfach ab einem gewissen Alkoholgehalt, wir haben ja hier so Weine mit irgendwie 17,5, 18%, das ist ja schon mal witzig zum Probieren, aber für einen abendlangen speisebegleitenden Genuss zu hart.
Hat man ja allgemein bei so feineren Weinen eher nicht, beim Amarone sowas oder bei einem Primitivo gehst du in diese hohe Alkoholgradzahl, beim Barolo eher nicht, das sind alles so 14.
Ja.
Bis 15 maximal, glaube ich. Da,
wie du gesagt hast,
gut für die Haltbarkeit des Weines und für die Lagerung, super gut eingebunden.
Wird schlucklich besser.
Apropos lecker.
Der ist ja wirklich prädestiniert als Speisenbegleiter, weil er auch mit dieser Saftigkeit und mit diesem Tannin eben den Mund sauber macht und ihn vorbereitet für die besten Speisen.
Bitte, ich will was vorschieben. Bitte, Gianluca, springe nach Alba.
Aha. Spring über deinen Schatten.
Stimmt, jetzt weiß ich, was ihr meint. Ja, bestimmt,
ich
oder?
Über meinen Schatten, ich springe auch über meinen Geschmack.
Deinen Trüffelhätter-Schatten.
Wir sind in der Region, da ist der wunderbare Trüffel her. Wir sprechen jetzt vom weißen Trüffel. Das ist ja sozusagen einer der, oder ich würde mal sagen, die teuerste Delikatesse überhaupt, neben Kaviar wahrscheinlich. Wird ja in der Region Piemont auch gefunden. Sprich, man hat ja damals Schweine genommen. Heute nimmt man Hunde, weil die einfach nochmal besser riechen und den Trüffel nicht wegessen.
Stimmt.
Ja, ich habe es versucht mit Ellie.
Unterschied. Hast du es versucht?
Ja, es klappt nicht.
Was bringt sie denn zurück?
Nicht mal der Schwamm mal.
Ah, super. Erntesaison für Trüffel sind relativ kurz, immer von Oktober bis Dezember. Das heißt, jetzt der richtige Zeitpunkt auch für das Ganze. Und was schätzt ihr denn, was so 100 Gramm weißer Trüffel?
Schwarz oder weiß?
Weiß.
1500, 1800, 3000.
1000, also ab 1000 Euro, wahrscheinlich variiert. Aber es ist schon etwas, was man sich schon überlegen sollte, wie dein teurer Wein, der eingenagelt wird da unten, ne, im Keller.
Ja, ja. Also alles, was genagelt werden möchte und ein bisschen teurer ist, kommt zu mir in den Keller.
Sehr schön.
Gut.
Was das Tolle ist am Trüffel, und zwar haben wir hier Geschmacksrichtungen. Da ist neben süß, sauer, bitter und salzig auch das Umami. Hatten wir schon öfters in vielen Folgen, Antonia. Das ist ja dein Lieblingsthema, Umami.
Ja, liebe ich. Ja. Weil es so schwierig ist in der Weinspeisenkombi.
Und das ist das Tolle, dass der eben mit dem Wein sehr, sehr gut harmonisiert. Ich persönlich würde den einfach zu einer schönen Pasta, Parmesanpasta im Leib, Trüffel drüber hobeln, ganz leicht.
Parmesan ist full of Umami.
Oder? Oder, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist einfach ein wunderschönes Rinderfilet. Ganz, ganz einfach, mit einer ganz kleinen Beilage, Gemüse, gar nicht viel.
Trüffel.
Und auch Trüffel drüber.
Oder so ein kleines Trüffelrisotto.
Kann man auch machen.
Zu einem Rinderfilet.
Hauptsache Trüffel.
Hauptsache Trüffel.
Hauptsache Trüffel. Ihr esst euren Trüffel.
Ja, man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, der weiße Trüffel ist auch geruchlich nicht so
intensiv. Genau, das ist nämlich, ja, das ist nämlich der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Genau.
Dadurch ist er sehr viel eleganter. Also
milder, eleganter, aber auch wahnsinnig lecker.
Aber der Schwarze ist ja der, sagen wir mal, der extrem riechende und jeden Tag, also wie beide ja jeden Tag an Gewicht und an Geruch abnehmen. Deswegen ist es ja so ein teures Produkt. Es verliert ja jeden Tag Gewicht. Genau.
Das heißt, wenn der gefunden wird, muss der auch schon
sofort weg.
Zeitnah verarbeitet werden. Nein,
der kann gelagert werden. Kann gelagert werden, aber man muss aufpassen. Und zwar macht man das ganz viel auch mit Reis, wegen der Feuchtigkeit.
Gut,
auch.
Aber soweit ich weiß, nach 30 Tagen hat ein Trüffel keinen Geruch und keinen Geschmack mehr. Der Trüffel ist nach 30 Tagen tot.
Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Deswegen rennen ja die Händler rum mit ihrem Reissäckchen, klar, Reis, weil Wasser,
ist, dass er Wasser
entzieht, Wasser.
Aber du verlierst tatsächlich täglich natürlich Gewicht, weil natürlich die Feuchtigkeit entweicht. Von daher ist es natürlich unheimlich, wenn du natürlich das Zeug jetzt findest als Händler und dann erstmal 3-4 Wochen durch die Welt fährst.
Dann also es ist nicht wie ein Barolo, den du lagern kannst.
Du verlierst einfach Gewicht. Und dann ist in dem Fall der Händler Geld, der das dann...
Ganz klar, FIFO.
Ich schau hin, wie bei Fear of...
First in, first out, meinte ich.
Ja, ich kenne nur FOMO.
Ein Großhandelsprinzip, Entschuldigung. Hey, das war
aber auch
FOMO. Fear of getting out of wine. Oder wie war das?
Ich find immer so geil, wenn der Kossi aufgeregt ist, dann fängt er an zu
schreien. Ja, weil wir jetzt über Trüffel und über Nebbiolo reden. Und ich wollte gerade schon sagen, wir trinken jetzt die Flasche aus. Gummis. Mama, kannst du mich abholen? mein Auto bleibt stehen.
Gourmets, ja. Also, dazu machen.
Sehr lecker, aber ein richtig guter, also wirklich. Ja. Da, schöne, geile
Trüffel. Beiß mal in die Knolle, passt.
So, und für alle, die jetzt
ich freue mich riesig.
Lieber, oder die vielleicht keinen Trüffel mögen, aber die vielleicht lieber was Normales dazu essen und nicht unbedingt, also was heißt was Normales, aber jetzt sich nicht vielleicht für 1000 Euro einen Trüffel kaufen möchten, alles, was auch viel Fett hat, zum Beispiel Ente oder sowas, weil ich, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Mund sauber machen, probiert es mal, wenn ihr ein Stück Camembert, wirklich nehmt mal einen ganz fetten Camembert, esst davon ein Stück und dann trinkt sofort einen Schluck Barolo hinterher. Ihr habt nicht mehr dieses bisschen fettige, belegte Gefühl im Mund. Der Mund ist sofort sauber und deswegen passen eben auch sehr fettreiche Speisen, wie jetzt zum Beispiel gerade eine Ente, noch mit der Haut, mit dem Fett drunter, passt super. Also perfekt für den Winter.
Für Weihnachten, für die Gans, Entschuldigung.
Oder was Gans, auch immer. Ganz ja noch
der
fetter,
kulinarische stimmt. Podcast mittlerweile. Ja, heute reden wir nur über Essen.
Lecker, lecker.
Auch kleiner Tipp, nehmt mal einen richtig geilen Parmesan-Stück und da reinbeißen und dann im gleichen Moment einen Schluck Barolo dazu sich nehmen. Das ist auch nochmal eine Geschmacksexplosion im Mund.
Ja, das macht ja auch so Spaß. Das ist ja das, was dir auch so Spaß macht, dieses Rumprobieren, wie ein Wein sich verhält zu speisen. Das ist einfach spannend.
Und ansonsten gibt es auch so ganz tolle Centivini-Trüffelchips, habe ich gehört. Ja. Kann man die auch bestellen zur Flasche oder ist es nur hier erhältlich?
Da kostet eine Packung 7000 Euro, weil natürlich...
Ja. Das ist ja weißer Trüffel, der nur gehobelt und frittiert wird.
Ja. Phänomenal. Ist mit schwarzem Trüffel, oder?
Phänomenal. Genau, ist mit schwarzem Trüffel.
Ja, man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, das, was... diese ganze Trüffelgeschichte so ein bisschen natürlich auch verhunzt hat, war, dass irgendwann diese ganzen aromatisierten Trüffelöle und so, das hat ja mit dem eigentlichen Trüffelgenuss, dieses nussige, leichte, was ja nur noch so ein bisschen so einen feinen Geschmack drüber gibt, ja gar nichts mehr zu tun, muss man ja mal fairerweise sagen. Ne?
Also wie beim Wein gibt es da natürlich auch gute und schlechte Öle, genau. Weil wenn die natürlich so völlig überparfümiert sind, das ist doch oft in vielen Restaurants, wenn dann alles so brutal nach Trüffel riecht, aber eher so ranzig, dann weißt du natürlich, dass er billigst Trüffelöl hergenommen wird.
Also ich habe direkt, wenn du so redest, habe ich direkt Bock auf eine Pizza am Promenadeplatz.
Okay.
Also, aber alles klar. Ich nicht.
Aber weißer Trüffel wird nicht für aromatisierte Trüffelöle hergenommen, oder? Das ist schon eher
auch.
Der Schweiz.
Nee, gibt's echt? Auch. Wir haben weißes Trüffelöl und dunkles.
Ich dachte,
also braun,
das wäre immer schwarzer.
Schwarzes Trüffel. Nee, beides.
Ah, krass.
Gibt halt
das
beides.
Das wusste ich nicht. Aber wie gesagt, Umami, also alles, was Pilze betrifft oder eben Spargel, Spargel ist auch Umami, das ist einfach schwierig in der Wein-Speisen-Kombination. Glutamat ist übrigens Umami auch, also deswegen gibt man das ja manchmal Speisen dazu, weil es einfach so eine gewisse Würze reingibt.
Lecker.
Und dieser Wein ist wirklich ein Wein, den könnt ihr, der kann da wirklich mithalten. Der lässt sich von nichts beeinträchtigen. Also ich wüsste keine Speise, die es schaffen würde, diesen Wein leer zu machen oder ihm seine Komplexität zu nehmen.
Antonia.
Ja.
Und was hören wir denn Schönes dazu, wenn wir jetzt den Wein aufmachen?
Ja, da seid ihr jetzt
essen?
Selber schuld, dass ihr mir quasi den Song heute überlassen habt, weil ich natürlich jetzt so wie der Kossi letztes Mal irgendwie gefühlt auf dem Bärenfell lag, am Lagerfeuer und so weiter, bin ich als Frau natürlich auch eher ein bisschen romantisch angehaucht und habe heute
ein bisschen gespannt, was du gemacht hast.
Gemütliches für einen schönen Abend vorm Kamin mit einem Glas Barolo in der Hand, denke ich natürlich an Laura Pausini. So.
Unsere Laura.
Laura Pausini, bekannt geworden in den 1990er Jahren.
Stimmt.
Da kennt sich der Gianluca ja perfekt aus mit dem Sanremo Music Festival.
Ja.
Und wir haben schon einen Song auf der Playlist, La Solitudine, die Einsamkeit. Aber heute sind wir nicht allein. Heute hören wir Vivi Me von Laura Pausini.
Mhm.
Liebe ich.
Ist es Laura Cossi? Ist das das Lied?
Was, Laura?
Ist das was anderes?
Laura Cossi, wer ist die?
Laura Cossi, wer ist denn Laura Cossi?
Das ist deine Schwester. Du meinst Eros Ramazzotti wahrscheinlich.
Nee, der Benni redet von Neck.
Laura Nonchet. Laura Cossi.
Laura Cossi.
Alles klar.
Händert da wie.
Laura
Eccossi.
Also nein, hört rein. Vivi Me ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied. Ist jetzt einfach für so gemütliche Kaminabende im Herbst perfekt.
Wunderbar.
Mit diesem Wein und einem Rinderfilet und ein bisschen Risotto mit einem weißen Trüffel drüber. Jetzt ist ja genau die Trüffelsaison. Deswegen haben wir eigentlich alles beieinander, was wir brauchen.
Ich habe gerade vor Augen, wie du auf einem Bärenfell nackt liegst, mit deinem Glas Barolo und am Boden ein Rinderfilet mit Trüffel isst.
Ich vor allem.
Vielen Dank
zum
für
Wohl.
Den wundervollen
Danke
Wein.
Für den Wein. Schön
wirklich
war's.
Dank, Valentina, für den schönen Wein. Wir trinken das jetzt noch ganz gemütlich aus.
Also, bestellt euch dieses Weinchen, Wein mit Freunden, Instagram. Hört uns gerne auch die letzten Folgen nach. Bewertet uns, liked uns, folgt uns, schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Ihr könnt euch auch gerne mal einen Wein bei uns wünschen. Und jetzt trinken wir noch dieses Fläschchen hier gemütlich. Nicht nackt und auch nicht auf dem Bärenfell, aber trotzdem mit vollem Hochgenuss.
Aber der Gianluca macht uns jetzt eine schöne Pasta, oder?
Mit Trüffel.
Mit Trüffelchips.
Mit Trüffel.
Doch, safe. Wir machen Grissini und dann machen wir Trüffelchips rüber.
Okay. Ich muss Trüffelchips.
Tschüss, Leute.
Ciao, macht's gut, Ragazzi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.